Wenn mein Kind in Tränen zerfließt zur Traurigkeit oder auch Angst hat, Mitgefühl bedeutet nicht, dass ich das Gleiche fühle, das ist Mitleiden, ne? Und das verwechseln viele von uns, sondern es kann sein, dass ich ganz auf eine Weise unbeteiligt dabei bin, ja, und es mich nicht wegschwemmt. Das ist aber erwachsen.
Herzlich willkommen bei Wurzeln und Flügel, der Podcast für Eltern und Pädagoginnen von Kindern in den Jahren 5 bis 10. Mein Name ist Kirin Doritzbacher. Ich bin Eltern-, Familien- und Paarberaterin, traumasensible Embodiment-Coach, Ergotherapeutin und Mutter von 3 Kindern. Mein Ziel ist es, dich darin zu bestärken, diese spannende Zeit, die sogenannte Wackelzahnpubertät, in vollen Zügen zu genießen. Was tun bei Geschwisterstreits? Welche Schule passt zu unserem Kind und zu uns? Was tun, wenn die Kommunikation mit Lehrkräften schwer wird oder schwer ist? Oder wie gehe ich eigentlich mit meinen eigenen Gefühlen, meiner Wut und meinen Ängsten um? Das sind Fragen, auf die du hier Impulse findest. Ich freue mich, dass du da bist. Herzlich willkommen zu der neuen Podcast-Folge. Heute geht es um Angst, Mut, Freude auch und vor allem Selbstregulation mit Kindern. Und genau dem neuen bzw. alten neuen Buch von Chris. Chris ist mein Gast heute, Christopher End. Er ist ein sehr geschätzter Kollege und Freund. Er ist Elterncoach, Therapeut und Autor von, ja, sagen wir mal, dem Elternpodcast, einer der etabliertesten, ältesten. Und tatsächlich der Podcast, den ich auch noch ganz gerne höre, Elterngedöns. Genau, es geht um Angst und Mut. Angst und Mut braucht man auch rund um die Einschulung. Und ich kriege es schon mit. Es ist einfach Thema. Es ist Thema bei ganz vielen Familien, gerade wenn es die erste Einschulung ist oder wenn das Kind eben relativ ängstlich, sehr zurückhaltend ist und oder wenn man ein bisschen skeptisch gegenüber diesem Schulsystem ist. Zu Recht. Oder nicht unbegründet, sagen wir mal so. Nicht unbegründet. Und doch, Hilflosigkeit, ich will nicht sagen, ist unbegründet, aber ich kann dir sagen, man muss da nicht drin stecken bleiben. Ein Fehler, der immer wieder gemacht wird vor der Einschulung, ist, dass man ausschließlich auf die Kinder guckt. Sind die schulfit? Und trainiert da vielleicht nochmal was, erhöht da den Druck und. Und sorry, das ist nicht das, worauf es ankommt. Es gibt eine Sache, die massiv unterschätzt wird, und das ist die Vorbereitung als Elternteil. Wie stelle ich mich auf, damit ich ja sicherer Hafen sein kann, Nordstern sein kann, rund um die Einschulung und darüber hinaus? Es ist leider an der einen oder anderen Ecke ein marodes Schulsystem. Und da braucht es dich als Elternteil, um dein Kind da bindungsstark zu begleiten. Und weil mir das so wichtig ist und ich in den letzten Jahren so viele Familien begleitet habe, gibt es eine Checkliste, die einzig bindungsstarke Checkliste, die du wirklich brauchst. Und in dieser Checkliste geht es nicht darum, dass ihr jetzt den besten Kuchen, wie man den besten Kuchen macht, den besten Schuhranzen, die tollsten Klamotten. Ich will das nicht abwerten. Das ist auch alles schön. Was mir wichtig ist und was ich sagen möchte, ist, dass du vor lauter Einschulungsparty oder passenden Schuhranzen zur passenden Schultüte bitte nicht das Wichtigste vergisst. Das ist die emotionale Vorbereitung. Und da schenke ich dir diese Checkliste. Du findest hier einfach den Link. Kannst dich anmelden, dann kriegst du es in dein Postfach geschickt. Und ja, ich bin großer Fan von der Vorbereitung von Eltern auf die Schule. Gleichzeitig weiß ich, dass ich da nicht alle Eltern erreiche und viele auch denken, ach ja, kriegen wir schon hin, so schlimm wird es doch nicht sein. Und dann ist es manchmal leider noch schlimmer, als wie man sich's erwartet hat. Und genau an dieser Stelle habe ich jetzt recht frisch in meinem Programm das SOS Coaching, Schule ohne Stress. Dieses Coaching ist für dich da, wenn es gerade brennt, wenn Schule sich ungemütlich anfühlt, wenn das Wasser euch sozusagen bis zum Halse steht, wenn der Druck steigt, dein Kind vielleicht sogar schon psychosomatische Symptome hat, Kopfschmerzen, Bauchschmerzen rund um Schule, nicht hingehen möchte, dann bin ich an deiner Stelle. Und ich zeige dir, wie ihr Schule wieder schwimmen könnt und es sogar auch wieder Freude macht. Ich begleite wirklich regelmäßig auch Familien nach Schulverweigerung, eben psychosomatische Symptome, Stress rund um die Hausaufgaben. Ich bin an deiner Seite. Mit dem SOS-Coaching bin ich wirklich intensiv an deiner Seite über 6 Wochen für wirklich schnelle und gleichzeitig nachhaltige Unterstützung. Den Link findest du hier auch oder auf meiner Webseite. Die Plätze sind tatsächlich rar, weil das einfach ein intensives Coaching ist. Also melde dich rechtzeitig, wenn euch das Wasser bis unter die Nase ist. Ich zeige dir, wie du sicherer Hafen und Leuchtturm in diesen stürmischen Zeiten sein kannst für dein Kind. Lieber Chris, wie schön, dass du da bist. Wir sprechen heute über Angst und Mut und Selbstregulation und Meditation bei Kindern und deinem alten und neuen Buch. Selbstregulation, das ist so, das hört man ständig, überall muss man haben. Wo es es im Supermarkt gibt, weiß man nicht so genau. Was ist das eigentlich? Ist das, dass Kinder immer ruhig, freundlich und besonnen sind, wenn sie eine gute Selbstregulation haben?
Nee, das ist es nicht. Also erstens ist das wie leider wie vieles, was mit Kindern zu tun hat oder generell mit uns Menschen, ist es ein Prozess.
Ja. Schade Marmelade.
Lernen, Entwicklung ist ein Prozess und das braucht leider Zeit. Ne? Es ist leider nicht die grüne Pille, die wir schlucken und am nächsten Tag ist alles gut. Das weißt du selbst von deinen Eltern, ne? Bei mir auch. Viele Eltern, die zu mir kommen, dann mit der Wut ihre Kinder, ne, da ist der Wunsch, dass das jetzt sofort aufhört. Ne. Da ist es wichtig, einfach zu verstehen, dass Dinge lernen Zeit braucht.
Genau, das braucht Zeit und gleichzeitig eben, was bedeutet es, selbstreguliert zu sein? Vielleicht auch für die Kinder und für uns Große?
Für uns Große vielleicht kann man es so sagen, ne, dass ich merke, also ich würde mal sagen, ein erwachsener Umgang mit Gefühlen wäre, wenn ich wahrnehme, da kommt ein Gefühl. Da kommt was in mir, entsteht was. Und ich kann das erstmal wahrnehmen. Ah, da ist was. Hat sich was verändert. Und dann kann ich das auch einordnen, was es ist. Kann sagen, ah, das ist ein Gefühl. Eine Emotion, oder? Nee, es ist Hunger. Ja? Das ist schon mal wichtig, das zu, ne? Oder ich habe, es ist ein Schmerz im Bauch, ne? Weil ich vielleicht was falsch gegessen habe. Das hört sich lustig an, ne? Aber ja. Viele Menschen haben schon da Schwierigkeiten, überhaupt zu benennen, was ich im Körper was ich wahrnehme, ne? Ich hatte mal bei so einer Arzt-Hotline angerufen, weil ich Schmerzen hatte im Rücken und dann hat er nachher gesagt, wissen Sie, Sie beschreiben das so genau, die Lage, wo das ist und wie der Schmerz sich anfühlt. Die meisten Menschen können das überhaupt nicht, ne? Also das ist so etwas, was wir lernen dürfen manchmal, je nachdem, wo wir stehen, können wir das unterschiedlich gut schon zu beschreiben, was im Körper passiert. Und jetzt sind Gefühle noch ein bisschen was Größeres, ne? Und die drücken sich im Körper aus, unter anderem aber auch in Gedanken. Und das Ganze gibt dann so ein Cluster von körperlichen Sensationen, von Gedanken, ne? Gibt dann ein Gefühl. Und das Gefühl benennen zu können, sagen, oh, ich merke, da zieht sich mein Bauch zusammen und das ist ein Gefühl von Wut, was sich jetzt gerade in mir manifestiert. Das wäre der zweite Schritt, das zu benennen zu können. Und dann der dritte Schritt wäre dann zu gucken, wie kann ich das quasi, will ich das bewusst ausdrücken oder will ich es nicht ausdrücken? Ja? Und das können Kinder noch nicht. Ne? Die können das noch anfangs nicht benennen, die spüren das sehr genau. Ja? Also ein Baby ist nur im Spüren. Ja, das ist, wenn das sieht man auch sofort, das Gesichtchen verändert sich ja ganz schnell. Von Freude zu Unwohlsein, ne? Und also da ist kein Filter zwischen. Aber es kann es nicht benennen, weil es gar kein Bewusstsein noch darüber gibt beim Neugeborenen. Und deswegen, und dann kannst du es auch nicht regulieren und sagen, das drücke ich jetzt, keine Entscheidung treffen, ich drücke das jetzt mal meinen Frust aus oder nicht, sondern das Frust da, dann wird er ausgedrückt, ne? Ist Freude da, wird die ausgedrückt. Und das wäre bei einem Erwachsenen hilfreich, er könnte das dann auch modulieren und sagen, okay, an der Stelle ist es jetzt nicht hilfreich, meine Wut machen, ich lasse das jetzt, oder jetzt ist es hilfreich, meine Wut, und ich zeige sie mal. Ja. Auch das ist etwas, wo viele Erwachsene schon das nicht gelingt. Ja. Und wenn ich sie ausdrücke, kann ich auch das Maß bestimmen, wie es passiert. Ne. Bei Kindern auch nicht, da stößt dann die Wut, kommt raus, den können die es vielleicht auf eine Weise regulieren, bis zu einem bestimmten Punkt. Das ist dieses klassische Sinn, dem angepasst im Kindergarten, in der Kita, wir holen sie ab und die Explosion passiert in der Umkleide, ne, oder in der Garderobe, ne, und dann kommt die Erzieherin vorbei und sagt, ja, du, das Kind war die ganze Zeit wunderbar heute, ne?
Es hat dann viel nach Hause gebracht sozusagen, genau.
Richtig, genau, ne? Und dann kann es ein Stück weit halten, aber wenn es kommt, dann kannst du es nicht mehr moduliert ausdrücken, sondern dann kommt ein ganzer Wutausbruch oder Traurigkeitsausbruch oder was auch immer, Verzweiflungsausdruck kommt. Genau, und das ist so alles, was Selbstregulation umfasst, wo Selbstregulation reinspielt und was wir üben können mit dem Kind zusammen an verschiedenen Punkten.
Ja, ja, ich nutze gerne dieses Bild von einer Welle reiten sozusagen. Also Selbstregulation bedeutet nicht, dass wir irgendwie alles runterdecken und sozusagen gar nichts mehr fühlen oder spüren, sondern dass wir diese Welle, genau wie du beschrieben hast, dieses Gefühl wahrnehmen und dann modulieren sozusagen, so wie es hilfreich ist. Was mir gerade noch eingefallen ist, ich bin ja auch im Thema gerade ziemlich drin und du hast mir den Gefühlswahrnehmungen so gesagt. Mhm. Ich habe gerade das Buch von Lisa Barrett Feldmann, Wie Gefühle entstehen, gelesen. Und genau, das ist eine Forscherin, die eben da gerade nochmal einiges auf den Kopf stellt und aber eben auch beschreibt, Gefühle sind ganz viel mit Körperempfindungen, die wir halt nach Konzepten interpretieren. Und sie erzählt zum Beispiel, dass sie während ihrer Doktorarbeit von einem Mann eingeladen worden ist zum Essen und eigentlich hatte sie nicht so richtig Lust, essen zu gehen. Aber sie hat gedacht, ach, sie ist gerade so viel am Schreibtisch, geht sie mal mit ihm aus. Sie fand ihn jetzt nicht sonderlich attraktiv, aber so die Vernunft ist mal nicht so schlecht. Und dann ist sie da hingegangen, es war ein ja, guter Abend, sie hatte rote Bäckchen, bisschen, der Magen war so ein bisschen in Bewegung, hat so gedacht, okay, es ist doch spannender und besser als ich.
Schmetterling im Bauch.
Ja, genau, gedacht. Und hat ein zweites Date ausgemacht. Und dann ist sie nach Hause gekommen und hat gemerkt, dass eine Magen-Darm-Grippe, die sich angebahnt hat. Also diese Körperempfindungen, die eigentlich die Magen-Darm-Grippe ausgelöst hat, hat sie, weil es in diesem Kontext dieses Dates, Essensgehen, ist, also ja, wie eng verkoppelt auch Körperwahrnehmung mit Gefühlen ist. Das nächste Thema, wo ich drauf eingehen möchte, hast du eigentlich schon beantwortet, weil ich habe dich über Selbstregulation und was das ist gefragt und du bist ins Erwachsenenbeispiel gegangen. Mhm. Ich wollte jetzt fragen, können Dreijährige schon sich gut selbst regulieren? Ist es da schon ausgereift? Oder dann spätestens zur Schule müsste es doch sein, oder? Also das in der Schule, Vorschuljahr, da müsste das doch sitzen, oder?
Genau, die sind jetzt ja groß, ne? Und es geht ernst des Lebens und so und die müssen sich konzentrieren. Nee, genau, und das geht natürlich bei vielen, vielen Kindern noch nicht. Oder es geht in Stücken, ne? Wie auch in der Kita. Ne? Das ist ja auch eine große Leistung. Ein Kita-Kind kann das dann schon machen, eine Anpassung. Und dann kommt aber der große Let-Go zu Hause. Und bei Schulkindern ist das ähnlich. Immer wieder individuell auf das Kind. Runtergebrochen ist das natürlich unterschiedlich. Ja, also wir haben zwei Kinder, die sind extrem unterschiedlich. Ja, hast du ein Kind, was eher gefühlsstark ist zum Beispiel, dann wird das nach der Schule vielleicht, bei Hausaufgaben, bei Herausforderungen eher explodieren, ne, oder zusammenbrechen. Hast du ein Kind, was regulationsstark ist, dann hat es mit sowas kein Problem. Oder viel weniger Probleme. Dann hast du so vielleicht mal hier und da im ganzen, der ganzen Kindheit mal einen Wutausbruch oder einen Zusammenbruch, ja. Also das ist halt wirklich hoch individuell. Und um nochmal, ist es mit 3 Jahren oder 6 Jahren abgeschlossen? Nee, natürlich nicht. Eine Gehirnentwicklung, wenn man das überhaupt sagen kann. Weil das Gehirn, wissen wir eigentlich, ist das ganze Leben in Veränderung und es gibt auch später noch Umbauprozesse in unserem ganzen Organismus übrigens, ne? Nicht nur im Gehirn. Ich muss zum Beispiel gerade viel mit meinen 50 Jahren arbeiten, um Muskeln aufzubauen, ne? Weil der Körper sich umstellt. Ne? Also es gibt über das ganze Leben hinweg Veränderungen, aber wenn wir das Gehirn betrachten, müsste man sagen, ja, mit mindestens bis Anfang, Mitte, vielleicht so auch gar Ende 20 braucht es, bis das Gehirn so sagt, dass es jetzt einen Erwachsenenstatus hat. Und ja, was aber auch nicht heißt, dass dann die Selbstregulation abgeschlossen ist, leider. Ne? Wir kennen genug Leute, die aus der Haut fahren bei jeder Sache, ne? Uns eingeschlossen. Also das ist so eine Sache, da könnte man sagen, vielleicht war das mal so gedacht von der Natur, aber ob es unsere Gesellschaft ist oder was auch immer, ne? Viele von uns haben da einfach eine große Herausforderung mit dieser Selbstregulation. Ne? Und deswegen ist das Buch ja auch geschrieben worden, damit wir es gemeinsam mit unserem Kind lernen. Also es geht nicht darum, dem Kind quasi jetzt hier das Buch zu haben und sagen, komm hier, mach das mal, damit du ruhiger wirst. Nee, ich kann ja auch was lernen dabei. Und das ist das Schöne, das ist unser Ansatz, wir machen das gemeinsam. Kind und ich machen was zusammen. Lernen beide was über Selbstregulation. Und dass wir es zusammen machen, ist quasi eine Voraussetzung auch dafür oder das unterstützt es sehr, weil wir lernen nun mal viele Dinge in der Beziehung und dann wirkt da auch die Koregulation. Deswegen ist das so wunderschön, wenn wir es gemeinsam entdecken.
Ja, wie schön. Du, genau. Bist jetzt genau rein, du erzählst von dem Buch und über das wollen wir genau auch heute auch sprechen. Es ist das alte und neue Buch. Erzähl mal kurz was dazu.
Aber es ist ein neues, gibt, ne, genau. Also erstmal war es vergriffen, aber wir hatten auch wirklich überlegt, ob wir es überhaupt nochmal machen. Ne? Und dann gab es Veränderungen im Verlag und dann haben wir gesagt, okay, wenn wir eine Neuauflage machen, die sagen, das ist so gefragt eigentlich, dann machen wir aber nochmal eine Überarbeitung. Und dann haben wir das Buch wirklich komplett auf links gedreht. Also wir haben, es war früher ein Buch, das sich an die Eltern richtete mit einer Geschichte für die Kinder so. Wir haben daraus jetzt gemacht ein Kinderbuch, das sich auch an Erwachsene richtet. Also im Mittelpunkt am Anfang steht die Geschichte. Du kannst das Buch, es sieht auch eher aus wie ein Kinderbuch. Du kannst es in die Hand nehmen und dem Kind geben. Das Kind kann sofort anfangen zu lesen, weil es mit der Geschichte anfängt. Ja.
Wie heißt es? Magst du den Titel einmal nennen?
Lilly und Tom. Der kleine Samurai findet seine Mitte. Lilly und Tom deswegen, weil es eine Reihe werden soll, ja. Also wir wollen eine Reihe machen von Büchern, die sich damit beschäftigt, mit verschiedenen Meditation- und Selbstregulationstechniken. Und dann sind Lilly und Tom, das sind die beiden Hauptcharaktere, die übrigens neu heißen. Auch das haben wir geändert. Da gab es irgendwelche rechtlichen Sachen oder zumindest gab es irgendeine andere Buchreihe, die dann hätte genauso hießen. Deswegen mussten wir die Charaktere umbenennen. Also es ist wirklich neu. Wir haben sogar neue, ich habe die Geschichte überarbeitet. Das heißt, es gibt neue Kapitel drinne. Und wie das Wichtigste ist, aber es fängt jetzt, es ist für die Kinder geschrieben. Ja, du hast auch in der Geschichte schon die an manchen Stellen diese Übungen, die die Kinder machen. Ja, wo das dann an. Bisher war das so, dann haben die eine Meditation gemacht, um ruhig zu werden oder irgendwas. Und jetzt ist die Übung schon in der Geschichte drin. Das heißt, die Kinder, wenn will, kann ich auch die Übung direkt ausprobieren.
Genau, und das Buch ist sozusagen in drei Teilen. Mhm. Und der erste Teil ist genau, startet sozusagen mit der Geschichte rein für die Kinder.
Richtig.
Und was sind die anderen zwei Teile noch?
Der zweite Teil, die in dem Fall heißt das die Schule der Samurai. Da ist dann quasi, sind die Übungen. Also wer dann halt Lust bekommen hat und die Übungen machen möchte, oder kann man ja auch mit Mama und Papa zusammen machen. Und der dritte Teil, da geht es um das Wissen, Hintergrund, das richtet sich dann an Eltern oder sehr wissbegierige Kinder. Ne? Also manchmal sind die Kinder ja auch größer schon, Anfang der weiterführenden Schule, wollen das vielleicht dann auch lesen, interessieren sich dafür, aber so ist es aufgebaut. Ne?
Vielleicht würde ich gerne tatsächlich rein auch in die Geschichte. Und ich habe durchgelesen so ein bisschen, habe gesagt, KI, was hat denn plötzlich KI da drin zu tun?
Ach so, ja.
Mit meinem Kopf hier gerade, mit Technik und alles. In der Meditation nennt sich das nicht KI.
Ki.
Ki. Mhm. Ki, was ist das? Und vielleicht kannst du uns da auch einen Impuls mitgeben, dass wir hier ein bisschen Ki spüren und Ki mitnehmen können.
Ja, eine gute Frage. Ne? Ich dachte, was hat denn mit der KI? Weil die Grafik, bevor die entstanden ist, die ist von Hand gemalt, aber hat der Grafiker oder die Grafikerin, ich weiß gar nicht, hat die Illustration von der KI machen lassen und hat daraus dann das abgezeichnet. Ne? Also deswegen dachte ich, jetzt kann man das erkennen, dass das von der die KI mitgearbeitet hat. Nee, Ki ist ein japanisches Konzept. Also die Geschichte spielt ja so, dass es Lilly und Tom leben in einer Stadt und haben Herausforderungen und dann durch einen Zufall werden sie quasi durch Raum und Zeit geschleudert und landen im alten Japan. Also die zwei Zwillinge. Und dort treffen sie auf einen kleinen Samurai, Toshiro, den sie retten und mit dem sie zusammen ein großes Abenteuer bestehen, weil sie kommen einer Verschwörung auf die Schliche. Und sie lernen aber von dem Samurai, mit diesem kleinen Samurai, also das ist ein Junge in ihrem Alter, lernen sie bestimmte Techniken, die damals tatsächlich gelehrt wurden. Ja, also ich habe zum Beispiel Jahrzehnte Kampfkunsterfahrung und habe auch lange Aikido gemacht, das ist eine japanische Kampfkunst und da kommt das Ki schon im Namen vor, Aikido. Das heißt, das ist ein Konzept, was die alten Japaner entwickelt haben und was die auch weitergeben. Und auch heute noch wird damit darüber geredet. Und das Ki ist quasi unsere Lebenskraft. Und man kann da dazu auch Entsprechungen von der wissenschaftlichen Seite finden. Aber erstmal das Konzept war damals, Ki ist die Lebenskraft, die durch alles fließt.
Ja.
Also sie fließt durch uns, durch die Bäume, durch die Vögel. Das ist auch alles verbunden. Ja, alles ist eins, haben die gesagt. Und was aber passiert manchmal ist, dass das Ki stockt. Ja, dann fließt es nicht. Wir würden in der wissenschaftlichen Sprache sagen zum Beispiel, wenn Ki fließt, sind wir in der Entspannungsreaktion, ne? Das parasympathische Nervensystem läuft gerade, ne? Und ne, der Default-Mode-Network im Gehirn ist vielleicht aktiv, ne? Wir tagträumen so ein bisschen, uns geht's gut, ne? Und wir sind mit den Dingen verbunden, ja? Es gibt aber auch die Sachen, das kennt jeder von uns, ja? Ki fließt zum Beispiel, wenn du in einer Sache versinkst, ne? Und du vergisst die Zeit, ja? Würde man heute Flow-Zustand nennen. Richtig, genau, ja? Das kann sein, wenn du mit deinem, fürs Kind ist das vielleicht, wenn es mit dem Skateboard die Halfpipen hoch und runter fährt und alles gelingt, ja? Dann ist es im Ki. Dann fließt das Ki.
Ja, man ist so im Flow.
Das Ki stockt zum Beispiel bei uns, wenn wir da eine Verspannung haben, ne? Oder wir werden schnell innerlich, ne? Oder ärgerlich, ne? Dann stockt das Ki und dann können wir nicht so gut mit der Welt agieren. Und das war für die Kampfkünstler, oder sagen wir, es waren keine Kampfkünstler, es waren ja wirkliche Kämpferinnen, für die Menschen, die im Schwert gekämpft haben, unglaublich gefährlich, wenn das Ki stockte, weil es hieß, ich bin dann nicht so schnell. Für die war das total gefährlich, ne? Wenn dein Ki stockt quasi oder man kriegt eine Aufregung, eine Wut oder Angst, ist es sehr ungünstig. Ja, versteife ich, dann kann ich nicht so schnell reagieren und auch nicht so bewusst reagieren, wenn der andere zuschlägt. Das heißt, ich sterbe. Deswegen mussten die Menschen lernen, und es war hilfreich zu lernen, wie gehe ich mit Anspannung, mit Stress und Angst um. Und da haben die dann das Ki wieder fließt. Und da haben die Meditationsformen entwickelt, damit die quasi ruhig sein können in der höchsten Gefahr.
In der Klassenarbeit.
Heute werden wir nicht mehr von Samurais mit Schwertern bedroht, zum Glück, hierzulande zumindest. Aber genau, wir haben, Stress ist eine der höchsten, der schlimmsten Diseases, der Krankheiten, sagt die WHO, das wird das größte Problem werden, Stress und Depression. Und deswegen ist es super, super wichtig, dass wir lernen, mit dieser inneren Anspannung umzugehen, ne? Und Klassenarbeiten und solche Dinge fordern Kinder heraus, ja. Trennungssituationen fordern Kinder heraus. Ganz viele Dinge fordern Kinder heraus. Und das ist auf eine Weise okay. Und gleichzeitig kann es hilfreich sein, wenn wir lernen, mit diesen Herausforderungen anders umzugehen.
Ja. Wie schön. Und da ist diese Ki und dann gibt es dann da im Buch Übungen, wie man gemeinsam erstmal das lernen kann, das Ki wieder in Bewegung zu bringen. Und das Kind, was es ja dann, wenn es das paar Mal mit Mama oder Papa oder wem auch immer geübt hat, kann es ja dann auch selber anwenden, wenn es merkt, das stockt was.
Es gibt auch super Atemübungen, die du machen kannst.
Wie schön.
Die relativ schnell wirken auf das Nervensystem und die können auch hilfreich sein in der Arbeit. Ich sitze da, mir fällt nichts mehr ein. Okay, jetzt nicht versuchen, krampfhaft weiterzugehen, ne, sondern erstmal nimm dir 2 Minuten Zeit und atme. Und dann, es kommt oft darauf an, wie du atmest, kannst du dein parasympathisches Teil des Nervensystems, genau, man kann es auch in die andere Richtung treiben. Aber die Entspannungsreaktion einzuladen, das geht. Und das können Kinder lernen. Und das Tolle ist, die lernen so, so schnell. Ja, das geht teilweise schneller. Die setzt das manchmal schneller um als wir.
Tatsächlich, ich komme gerade aus einer Beratung und da haben wir sozusagen eigentlich auch drüber gesprochen. Also wir haben natürlich, ich bin nicht in der Meditation und Kampfkunst drin, nicht Ki genannt, aber wie wichtig eben, wenn das Kind im Wutanfall verschwindet, dass man selber eben da das eigene Ki nicht eben eingesperrt wird und im Schockzustand man bleibt, sondern dass man selber sich sozusagen erstmal um die eigene Ki kümmert, um dann ja auch wieder hilfreich sein zu können für das Kind. Und dann ist es super schön, wenn man da eine gemeinsame Geschichte hat. Ab welchem Alter würdest du die Geschichte so, wen spricht das an?
Wir sagen Grundschule, also vielleicht 6 bis 12, so, ne? Anfang bis Anfang weiterführende Schule. Wo ist unsere Zielgruppe? Für die haben wir so geschrieben.
Für die ist es spannend, ja.
Für manche 6-Jährige ist es auch zu spannend, ne? Also das ist ganz klar, es ist eine spannende Geschichte. Meine Idee war damals, sowas zu machen wie, kann man heute nicht mehr lesen, aber wie 5 Freunde, ne? Das fand das super spannend. Enid Blyton, ne? Gibt da schwierige Stellen, ne? Aber ich habe es geliebt und so sollte das sein. Es sollte richtig spannend sein, ne?
Ja.
Sollte was Gefährliches passieren, ja?
Ja.
So 3 Fragezeichen mäßig, wo man so ein bisschen mit als 10-Jähriger auch noch so ein bisschen hat. Ne? So, das war meine Intention. Ne? Also ist jetzt nicht so die total easy peasy Geschichte, sondern da geht es auch schon ein bisschen ab.
Ja, genau. Aber es ist ja auch gut, dass wir darüber sprechen, dass wir es wissen. Ein paar meiner Kinder könnte ich auch nicht mit einer easy peasy Schmetterling, fliegt von Blume zu Blume. Für manche ist das total gut. Ein Kind von mir könnte sehr gut mit der Blume und dem Schmetterling und genau, ich habe auch ein Kind tatsächlich, genau, wir haben ja schon mal eine Podcast-Folge eben über die erste Auflage gemacht. Ich hatte gerade nachgeschaut, ich glaube es ist Folge 27, also schon ganz schön ein Weilchen her. Ich weiß noch, dass wir in einem ganz anderen Kontext, wir sprechen ja gerne miteinander, du auch nochmal gerade gesagt hast, die hohe Wirksamkeit von Meditation. Mhm. Magst du da gerade nochmal was sagen, was wir darüber wissen, warum es sich lohnt, so in die Richtung auch zu gehen und zu gucken?
Das ist eigentlich eine, könnte man so verkürzt sagen, ist Meditation wirklich die Übung, um den präfrontalen Kortex zu stärken.
Und der präfrontale Kortex macht was?
Das ist der Teil des Gehirns, der quasi eher für die Metakognition zuständig ist, fürs Denken über das Denken. Für diese bewusste Selbstregulation zu sagen, okay, jetzt Christopher mal runter. Atme mal durch, du wirst hier mit der Kirche viel zu schnell oder so, ne? Oder bei einem Vortrag sagen, okay, langsamer oder ich muss schneller werden. Ne? Also der das beobachten kann auf einer Ebene darüber, der nicht gefangen ist in der Emotion, der sich auch in den andere Person hineinversetzen kann, sagen kann, okay, was will die Kirche eigentlich, wie kann ich sie unterstützen, was hat die eigentlich für eine Absicht? Die Lösung finden kann, ja? All das passiert in dem Bereich, könnte man so sagen, ne? Aber es ist halt immer auch. Aber dafür ist der eigentlich zuständig. Und Meditation stärkt das. Ist ja interessant, auch in Meditationen und in dem spirituellen Bereich, wenn man Spiritualität so versteht, dass es mit Meditation zu tun hat. Und es ist kein, wir haben irgendeine Traumreise und sowas, sondern es geht achtsamkeitsbasierte Meditation, sprechen wir darüber. Das heißt, du lernst, den Fokus bewusst zu ändern. Den Fokus deiner Aufmerksamkeit. Und in den ganzen Meditations, also nicht Geschichten, sondern in den, jetzt fehlt mir das Wort, also in den Überlieferungen wird ganz oft vom Beobachter, vom inneren Beobachter gesprochen. Und das ist genau diese Metakognition. Ich kann meine Gedanken beobachten. Ich kann meine Gefühle beobachten. Ich kann meinen Körper beobachten. Ich kann die Welt außen beobachten. Und wer davon nicht weggespült. Und es gibt ganz viele Studien auch dazu. Das kann man dann ganz besonders gut sehen, wenn man dann irgendwelche Leute untersucht, während die meditieren, ne, was passiert. Ne, oder man vergleicht Nicht-Meditierende mit Extrem-Meditierenden, wie irgendwelche buddhistischen, tibetischen Mönche. Ne, das verändert diesen präfrontalen Kortex. Das stärkt den quasi. Es hilft auch, eine Amygdala, die vielleicht eher vergrößert ist, wieder, dass die schrumpfen kann, ne? So, die einzuhegen auf eine Weise, ja.
Ja, also gibt uns sozusagen ja einen Freiraum, bewusster handeln und entscheiden zu können. Also dieser Bereich, der vielleicht die Steuerungszentrale, wenn wir das so umgangssprachlich, die Steuerungszentrale, also Impulskontrolle, alle Fakten mit einbeziehen, weil wenn wir in den Gefühlen überschwemmt sind, dann kann unser Gehirn ja gar keine Fakten sozusagen mit einbeziehen. Dann ist er in der Gefühlswelle und da ist Wut und, oder wenn wir in der Angst sind, ja auch, dann ist alles Gefahr. Dann hat man den Fokus nur auf die Gefahr und wenn dann dieser Bereich vom Gehirn, können wir das stärken und gibt uns da Handlungsfreiraum, ja. Ich habe tatsächlich genau auch, ich glaube gerade auch in dem Buch von Lisa Barrett Feldmann, die ja gerade ganz aktuell untersucht und ganz viele Studien da auch zusammenfügt, sagt eben, dass es einen Haufen von Studien gibt, die das beschreiben, dass Menschen, die regelmäßig meditieren, viel feinfühliger sozusagen mit Gefühlen umgehen können und eine bessere Verarbeitung haben. Genau, das hat einmal die Meditation und dann einmal diese Granularität, also wie fein wir darüber sprechen und beschreiben können, hilft auch sehr bei dem Umgang mit starken Gefühlen.
Genau, das drüber sprechen ist auch ganz wichtig, jetzt auch im Kontext mit Kindern, dass wir, ne, das ist ja dieses, das Kind wird wütend und wir sagen, ah, du bist wütend, ne, das zu benennen, weil diese, das gibt quasi nochmal neben dem, oh, ich spüre die Meditation, die Wut und das Gefühl, ich krieg noch ein Label dafür. Das hilft einfach der Integration im Gehirn und bringt auch gleichzeitig diese Distanz rein, weil da ist ja ein Teil, der kann es benennen. Das ist also nicht der Teil, der nur aus dem Gefühl besteht. Also es gibt eine Distanz. Das ist auch ganz wichtig, was ich immer den Menschen vermittle, weil manche sagen so, ah, das hört sich so an, als wird man so distanziert. Nee, das meine ich nicht. Also ich kann lernen, das Distanz zu den Dingen zu haben, zu meinem Gefühl, ohne distanziert zu sein.
Ja, ich hätte jetzt so fast elterliche Nähe. Also ich liebevoll verbunden, aber eben nicht im Strudel verwickelt.
Genau, und optimalerweise erlebe ich das ja in meiner Erfahrung, mit denen ich mit Erwachsenen mache als Kind, dass da jemand da ist und bleibt und guckt mit Verständnis und Mitgefühl drauf, ja, und benennt es.
Das wäre dann sozusagen die Koregulation, ja auch.
Richtig.
Von der auch sehr viel gesprochen wird.
Genau. Und das stärkt quasi diesen Beobachter, ne, und diesen mitfühlenden Betrachter in mir. Genauso wie Meditation.
Klappt bei manchen aber auch nicht. Da für die ist auch nochmal eine Feinfühligkeit wichtig und gut. Also man kann auch zum Beispiel im Nachhinein nochmal drüber sprechen.
Richtig.
Und im Raum. Oder man kann auch Bilder drüber malen oder so. Also es gibt Kinder, die halten sich die Ohren zu. Dann bitte nicht denken, okay, Christopher und Kirin haben gesagt, wir müssen aber drüber reden, dann gewaltsam die Hände weg und Kind, wir müssen jetzt darüber reden. Also genau, feinfühlig schauen. Hilft es dem Kind oder ist es hilfreich? Meine Erfahrung ist auch, manche Kinder, oder mir geht es manchmal tatsächlich so, wenn ich in einem Gefühlstrudel bin, also wenn ich jetzt zum Beispiel sehr traurig bin,
ja,
und jemand bei mir ist und genau das Gefühl in Worte fassen kann, was da ist, dann kann es sein, dass da gerade noch extrem mehr Tränen kommen.
Ja.
Und das ist aber wohltuend. Das ist wohltuend, weil ich da gerade gesehen werde und eben auch da dieses, genau das ist es. Dann darf die Welle weitergehen und hilft da auch die Integration.
Ja, wir selbst haben oft dann die Angst, ne, wenn ich das, dass es dann größer wird, ne. Aber für denjenigen ist es, wie du beschreibst, in der Regel eigentlich erleichternd, dass es da sein darf. Und wenn jemand da ist, der das auch halten kann, ne. Also halten meine ich, ich bleibe einfach da und bin Zeuge. Ich muss auch selbst da nicht einsteigen. Das ist auch etwas, was wir in Meditation lernen. Diese Distanz heißt nicht distanziert. Habe ich schon eben gesagt, aber es ist wirklich wichtig zu verstehen. Ich muss nicht, wenn mein Kind in Tränen zerfließt, zur Traurigkeit oder auch Angst hat. Mitgefühl bedeutet nicht, dass ich das Gleiche fühle. Das ist Mitleiden, ne? Und das verwechseln viele von uns, sondern es kann sein, dass ich ganz auf eine Weise unbeteiligt dabei bin, ja, und es mich nicht wegschwemmt. Das ist aber erwachsen, ne? Und wenn ich aber auf einer Ebene merke, ja, das rührt mich schon an, dass mein Kind so weint, dann ist das Mitgefühl, das da bleiben kann, das ist sehr hilfreich, ja. Das dann einfach, wie du sagst, das zu benennen und da aber zu bleiben und diese Ruhe, das ist das große Geschenk. Und das ist etwas, was wir in Meditation üben können. Und das Schöne ist, im Buch ja dieses, wir machen es gemeinsam mit dem Üben. Ne? Ich muss nicht der perfekte Papa und die perfekte Mama sein, sondern ich darf da sein, dass mir das manchmal auch wegrutscht. Aber ich lerne es mit dir zusammen. Ne? Wir machen es gemeinsam. Ne? Das bringt uns auf Augenhöhe auch mit dem Kind.
Ja, das ist auch total schön. Und ein Aspekt fällt mir da noch ein, den ich selber als junge Mutter kennengelernt habe und gedacht hätte, mein Job als Mutter wäre, dafür zu sorgen, dass die Gefühle aufhören.
Ja, genau.
Also so ein bisschen, okay, ich benenne jetzt das Gefühl und dann bist du bitte still und glücklich. Und da schließt sich ja vielleicht wieder der Kreis so zum Anfang dieser Frage. Wenn ich mein Kind in seinen Gefühlen begleite und diese Koregulation gebe, bedeutet es ja nicht, dass mein Ziel ist, und da hatte ich eben ein Kind, was da sehr deutlich war, wenn einfach mein Ziel ist, Kind, hör auf zu fühlen. Dann ist es nämlich sehr wütend geworden. Und als ich den Switch gelernt habe, sozusagen die Welle von dem Kind zu begleiten, dann hat es sozusagen Sinn gemacht, auch diese Gefühle zu benennen.
Genau. Und es kann ja im ersten Schritt sein, dass es für mich erstmal so ist, dass ich es benenne innerlich. Ne? Wie du sagst, manche Kinder können das auch.
Ja.
In dem Moment nicht hören, ne? Das finde ich auch wichtig. Und dass wir aber für uns das erstmal benennen, oh, mein Kind ist gerade traurig, ängstlich, wütend, überfordert, ne? Was auch immer, angespannt. Okay, es scheint in Not zu sein, ne? Es scheint da emotional entgleist zu sein, ne? Und das erstmal zu benennen, bringt uns wieder in den Abstand, in den guten Abstand, ja, und in die Position, dass wir da sein können auch, erstmal für uns und dann für das Kind.
Ne? Genau, wir sprechen heute über Angst und Mut und Selbstregulation. Wir haben jetzt ganz viel über Selbstregulation gesprochen. Jetzt versuche ich nochmal ganz kurz die Brücke Aber das ist ja, Selbstregulation ist Gefühle reiten sozusagen, Gefühlswellen reiten. Und genau das können wir eben mit der Angst machen, was dann dazu führt, dass wir mutige Entscheidungen treffen können auch. Mit der Angst und nicht gegen die Angst und ohne Angst.
Also was schon passiert ist, wenn wir diese Techniken üben, ob es jetzt Meditationen sind oder Regulationstechniken ist, dass quasi das Gehirn auch lernt und das Nervensystem, sich runterzufahren. Wir üben diese Entspannungsreaktion. Also das geht nicht nur darum, die Gefühle immer durchlaufen zu lassen, ne, so, sondern tatsächlich durch diese Übungen stärken wir diesen Bereich. Und dann, also ich kann das quasi von oben nach unten machen, top down nennt man das. Also dass ich quasi bewusst sage, okay, jetzt entspann mal, ruhig mal, ne, Schritt zurücktreten. Aber indem ich das übe, ne, Atemtechniken, ne, haben wir im Buch drin, wir haben diese Ki-Techniken, wir haben aber auch diese Hara-Meditation. Je öfter du das machst, desto mehr merkt dein Körper, ah, okay, so geht Entspannung, so geht Entspannung, so geht Entspannung. Und desto einfacher wird dir das fallen, wieder da einen Schritt zurückzunehmen und runterzufahren, den Abstand einzuhalten, ne, in den Beobachterstatus zu gehen. Ja, also es ist auch eine Übungssache tatsächlich und das verändert dann was. Und dann kommt irgendwann von unten quasi die, das nennt man dann Bottom-up, dann kommt quasi eine Entspannungsreaktion, die kommt aus dem Körper heraus. Ne?
Genau, du hast es vorher schon erwähnt, oder Kampfkunst oder auch Meditation ist ja etwas, was dich schon, dein Leben schon eine Weile bereichert. Mm. Vielleicht magst du mal erzählen, zu Ende der Podcast-Folge mache ich immer noch mal eine bisschen persönlichere Frage. Wie begann das zwischen dir und der Meditation?
Meditation oder Kampfkunst?
Such dir aus, über was du lieber erzählen möchtest.
Also Kampfkunst, weil das hat schon ein bisschen was noch von meinem kindlichen Ich so. Ich fand das total faszinierend. Als Jugendlicher fand ich das total faszinierend. Es gab aber ganz wenig damals noch. Ne? Also ich hätte am liebsten Kung-Fu gemacht. Ich wäre da wahrscheinlich auch am liebsten mit 12, 14 irgendwie nach China gereist, so irgendwas gesehen und fand das super spannend, wie die gekämpft haben. Dann habe ich, gab in unserer kleinen Stadt nur Judo, dann habe ich halt das gemacht. Ne? Ja. War überhaupt nicht das, was ich wollte, aber es war am nächsten da dran. So. Und dann bin ich vom Judo im Studium zu Jujutsu gekommen und Karate und dann habe ich später Kyu-Tae-Kwon-Do gemacht, Aikido und jetzt bin ich beim Tai Chi. Also es begleitet mich wirklich, wirklich ja über 35 Jahre jetzt schon.
Okay.
Und jetzt bin ich bei den ganz langsamen Bewegungen. Ne? Tai Chi ist ganz langsam, du musst eine hohe Herausforderung. Ne? Und übrigens ist eine Form von Meditation in Bewegung übrigens. Ja, da schließt sich vielleicht der Kreis zu deiner Frage mit Meditation, weil viele Leute glauben, Meditation bedeutet still sitzen. Still sitzen ist das Dümmste, was du machen kannst für die meisten Menschen, wenn du anfängst zu meditieren. Das ist quasi eine, das ist ein ganz hohes Niveau, sich hinzusetzen in Stille und damit zu sein, was da ist, ja. Hat vielleicht vor 3.000, 4.000 Jahren bei Buddha geklappt, wenn du die ganze Zeit auf dem Feld gearbeitet hast und dann kommt jemand und sagt, setz dich mal still hin, dann wird's ruhig in dir, ja, weil du die ganze Zeit gearbeitet hast und körperlich, ne. Wir sitzen die ganze Zeit und dann sagt jemand, setz dich hin. Und dann bewegt sich der Geist einfach weiter. Ne? Es passiert nichts.
Weil so viel Stress in uns ist, der nicht raus durfte.
Ja, unsere ganze Arbeit ist Kopfdenken und der Körper sitzt ruhig.
Ja.
So, und jetzt sollst du dich ruhig sitzen und der Körper...
Ja.
Nee, das funktioniert nicht. Was funktioniert, und das funktioniert vor allem für Kinder nicht.
Ja.
Was funktioniert ist, wir bewegen uns erstmal kräftig und dann werden wir ruhiger. Und so funktioniert ja auch die Hara-Meditation und das ist auch, was Tai Chi ausmacht, ne? Diese langsamen Bewegungen und dann spüren, was passiert.
Ja, wie schön. Also auch deine Reise sozusagen Judo, Karate verbinde ich jetzt nicht mit so viel Ruhe. Hat zwar auch die Ruhe-Elemente, aber da muss man auch schnell sein zwischendurch, oder?
Ja, diese Sachen, die ich anfangs gemacht habe, waren sehr, sehr schnell. Ich hatte auch eine Sache, also das war der Hammer, ne? Das war Hochleistungssport, so heftig haben wir das gemacht, ne? Da, nee. Das, ich komme jetzt dahin, dass ich diese Kampfkunst auf eine meditative Weise mache, ne?
Wie schön. Und das verbindet sich dann in dem Buch.
Mhm.
Für uns und unsere Kinder. Genau. Link findet man in den Shownotes. Und ja, wo man dich findet, findet man auch in den Shownotes. Oder möchtest du da noch was zu sagen? Genau. Auf jeden Fall, man findet dich super. Genau. Also ich glaube, du bist der einzigste Elternpodcast, den ich dann und wann auch noch gerne höre.
Oh, danke dir. Genau, Elterngedöns ist mein Podcast. Ansonsten auf Instagram, solange man da noch sein kann.
Ich danke dir, Chris.
Danke dir, Kieran.
Was für ein wertvolles Gespräch. Ich denke, du kannst ein Gefühl haben, was ist das wirklich, diese Selbstregulation? Und ja, wie kannst du sie üben und festigen, gemeinsam? Gemeinsam vorbereiten, auch auf den Schulstart. Hol dir unbedingt die Checkliste, die Schulstart-Checkliste, die du auf jeden Fall brauchst vor dem Schulstart. Und wenn euch das Wasser in der Schule schon am Halse steht, ich zeige dir, wie du Leuchtturm sein kannst in diesen stürmischen Zeiten mit dem SOS-Coaching Schule ohne Stress. Melde dich einfach zeitnah bei mir, weil die Kapazitäten sind einfach begrenzt, weil es auch ein ziemlich intensives Coaching ist. Ich wünsche dir von Herzen einen guten Tag. Vielleicht magst du an der Stelle einen tiefen Atemzug nehmen, dich noch einmal recken und strecken und genau, dir diesen Moment des Übergangs nehmen und jetzt mit viel Kraft und Freude zur nächsten Sache übergehen. Bis bald!